Unglaublich. Der Podcast zwischen Dekonstruktion und Glaube.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unglaublich, der Podcast zwischen Dekonstruktion und Glauben. Heute wieder mit Nico und...
Und der wunderbaren Mona. Ja, wir haben heute wieder ein wahnsinnig schönes Thema für euch vorbereitet. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gelesen haben, nämlich was kann ich glauben? Und wir werden heute in die Tiefen und Untiefen christlicher Religion schauen. Wir werden uns mit dem Gottesbild beschäftigen. Wir werden überlegen, warum es vielleicht sinnvoll ist oder auch nicht sinnvoll, an einen Gott zu glauben. Und ja, ich bin sehr gespannt, wo wir heute landen werden. Wir haben grob besprochen, was wir heute machen. Aber ihr könnt euch sicher sein, wir sind genauso gespannt, was wir gleich erzählen werden wie ihr.
Genau, also wir hoffen, dass es euch nicht abschreckt, dass es letztes Mal war ja ganz viel Theologie drin. Heute wird es ein bisschen, ja, mal schauen, was wir wann einwerfen. Wir haben da ja beide schon auch unseren Fundus im Hinterkopf, aber wir haben jetzt noch keine genaue Agenda, außer dass wir einen coolen Fundifund der Folge haben.
Ja, und den darf ich heute einmal vorlesen. Der Fundifund der Folge. Zitat, es ist ein Post, ich lese einmal vor, ist auch ganz kurz eigentlich. Und da steht: Gott hat uns nicht geschaffen, um uns zu dienen, sondern dass wir ihm dienen. Bam, 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 bam. Das einmal kurz sacken lassen. Gott hat uns nicht geschaffen, um uns zu dienen, sondern dass wir ihm dienen. Und ich habe gerade eben in der Vorbesprechung schon zu Mona gesagt, dass da sträubt sich bei mir sofort irgendwie alles. Oh, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, also definitiv. Es ist irgendwie... so ein, ich finde sagen, schon ein narzisstisches Gottesbild. Also so Gott als Narzisst, der die Menschen dafür schafft, dass sie entweder ihm dienen, also ihm was Gutes tun und zu seinen Wünschen gegenüber agieren. Und wenn sie das nicht tun, bestraft er sie oder bestraft sie für immer und ewig. Genau, also quasi ein Gott, der die Menschen nur für sich schafft, um seine Spielchen zu spielen.
Ja. Vor allen Dingen, den Satz muss ich jetzt auch noch einfach mal bringen. Also kann sein, dass es heute ein bisschen blasphemisch wird. Nehmt es euch nicht zu ernst. Wir sind ja alle auf der Suche. Aber da passt dieser wunderbare Spruch. Ne? Ist eigentlich ein bisschen unfair. Gott verlangt, dass die Menschen nur einen Gott haben, aber Gott darf ganz viele Menschen haben. Ne? Ist auch ein bisschen schräg. Ja, aber das bringt uns sofort... genau, es bringt uns sofort ins Thema heute rein, nämlich der Frage nachzugehen, was kann ich eigentlich glauben? Wir haben in der letzten Folge sehr viel über die Frage gesprochen, kann man die Bibel eigentlich wörtlich nehmen? Und haben rausgearbeitet, kann man eigentlich nicht, also man kann die Bibel nicht wörtlich nehmen, weil Menschen ja immer auch ihre eigene Kultur, ihr eigenes Wertesystem mit in die Interpretation dessen gebracht haben, was sie als Gottesbeziehung interpretiert haben. So, und das fängt ja schon ganz vorne in der Bibel an, ne? mit den zwei Entstehungsgeschichten der Welt. Das geht dann über die Erfahrungen des Exodus, also des Auszugs aus Ägypten, hin über Vätergeschichten, über den Aufbau des Staates Israel und so weiter und so fort. Immer wieder haben Menschen ihre eigene Beziehung zu Gott interpretiert mit dem Kontext ihrer Kultur.
Genau, und das finde ich eben auch ganz spannend zu sehen, wie Gottesbilder da zu verschiedenen Zeiten sich gestaltet haben und verarbeitet haben. Und dazu fallen mir gleich zwei spannende Sachen ein. Das eine ist halt eben so diese Entwicklung vom Polytheismus hin zum Monotheismus. Einfach mal, ich werf's mal als zwei Stichworte ein, vielleicht können wir ja da gleich auf beide drauf eingehen. Und das andere ist dieses, verändert sich Gott oder verändert er sich nicht, weil ja ganz oft davon gesprochen wird, dass Gott ein zorniger Gott ist. Und jetzt aber der Gott des Neuen Testaments ja ein Gott der Liebe sei, und wie passt das zusammen? Das sind jetzt schon zwei spannende Themensachen, die ich jetzt irgendwie so direkt im Kopf habe. Ja, aber die einem ja auch immer wieder begegnen. Genau, und gerade dieses Polytheismus, Monotheismus, das ist auch was man eventuell im Theologiestudium mitnimmt. Eben, dass man merkt, es gibt verschiedene Gottesnamen und irgendwann mal ist es aber das Tetragramm. Also quasi JHWH, das halt eben dann alles in sich vereinigt.
Genau. Und ich finde, man kann die beiden Sachen vielleicht auch eigentlich ganz gut zusammendenken. Und ich würde mal bei der Frage starten, also etwas, was uns ja ganz häufig vorgeworfen wird, wenn es beispielsweise um neue theologische Betrachtung irgendwie von so Dogmen geht, ne? Also ich habe das letztens erlebt bei meinem Post über die Frage, wie ist das eigentlich mit dem Kreuzestod Jesu? Da habe ich das zum Beispiel erlebt, da kommt dann ganz häufig das, was du auch gesagt hast, ne? Gott verändert sich nicht, ne? Aber wir Menschen verändern uns, ne? Gott ist immer derselbe geblieben. Und da möchte ich einmal ganz kurz einhaken und da kannst du bestimmt gleich wunderbar zu ergänzen. Und ich mache da immer ein Beispiel auf, mit was vielleicht jeder von euch kennt. Die meisten von euch haben ja einen Vater, zu dem sie in irgendeiner Weise eine Beziehung haben. Und man würde wahrscheinlich sagen, so ein Vater, so eine eigenständige Person, natürlich, man verändert sich mit der Zeit, aber der Vater bleibt ja immer der gleiche. Trotzdem aber würde jeder wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sagen würde, euer Vater hat mit euch anders geredet und euch andere Regeln gegeben, als ihr 4 Jahre alt wart, als jetzt, wenn ihr 26 oder 28 oder 30 Jahre alt seid. Jetzt könnte man hinwerfen, ja, aber wie kann das denn sein, weil der Vater ist immer derselbe. Ja, aber wir Menschen haben uns verändert. Wir Menschen haben uns weiterentwickelt. So, wir haben durch die Aufklärung, durch bestimmte andere Dinge, haben wir unsere Kultur verändert. Wir haben Erkenntnisse, die wir früher noch nicht hatten. Wir sind vielleicht auch als Menschheit ein Stück weit erwachsener geworden. Von daher ist es gar nicht notwendig, dass Gott sich verändert, aber unser Blickwinkel auf Gott verändert sich dadurch, wer wir sind.
Ja, weil wir Menschen uns verändern und weil wir, wobei da auch schon die Frage wäre, ob wir Menschen wirklich dazulernen können oder nicht.
Aber ich glaube schon, also ich will gar nicht so pessimistisch sein, ne? Also wir haben beispielsweise ja schon durch die Charta der Menschenrechte, ne, beispielsweise durch die Entwicklung hin zu Staaten, die beispielsweise ein Grundgesetz haben, wir haben uns schon im Vergleich zu den letzten 300, 400, 500, 600, 700 Jahren schon entwickelt, würde ich sagen. Was unsere Kultur betrifft, was unser Wertekatalog betrifft, da haben wir uns schon entwickelt. Aber um vielleicht den Punkt nochmal festzumachen, wenn wir davon ausgehen, dass ja Gott etwas viel, viel Größeres ist, als wir uns das vorstellen können, etwas, was wir nie begreifen können, dann ist es ja vollkommen klar, dass die Menschen zu unterschiedlichen Zeiten Gott unterschiedlich beschrieben haben. Und in einer Kultur, in der es vollkommen klar war, dass es mehrere Götter gibt, weil alle anderen Kulturen mehrere Götter haben, ist es ja auch voll nachvollziehbar, dass die Menschen damals gedacht haben, ja, natürlich ist Jahwe oder Adonai oder, ne, also der Gott der Israeliten, ein Gott unter vielen. Und diese Entwicklung hin zum Monotheismus, auch über die Monolatrie hin, müssen gleich nochmal Begriffe, glaube ich, erklären, hat ja letztlich zur Folge, dass Menschen, dass sich Kulturen entwickelt haben, so. Und Menschen aus dieser neu entwickelten Kultur nochmal neu auf diese Beziehung zu dieser höheren Instanz geschaut haben und sie deswegen neu eingeordnet haben. Also es ist nichts Schlimmes. So.
Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Stelle reinpasst, aber ich finde es auch spannend, wie diese polytheistischen Sachen dann auch vom Christentum, das sich verbreitet hat, aufgenommen wurden. Und dass es zum Beispiel auch zwar trotzdem noch diesen Gott gibt, der über allem steht, aber gerade in der katholischen Kirche sich ja eben doch so Schutzheilige für gewisse Themen gehalten haben. Also das ist selbst im Christentum. Ja.
Genau, man hat dann einen ganzen Auswahl an Katalog, zu wem man beten kann, ne, für bestimmte Sachen. Ich meine, ich bin jetzt kein Katholik und ich kenne mich mit der heiligen Verehrung zu wenig aus, als dass ich darüber jetzt irgendwie qualitativ irgendwas sagen könnte. Aber wenn man von außen drauf guckt, könnte das schon so einen komischen, so ein Geschmäckle haben, ne?
Ja, wobei dann halt eben die Frage ist, ist es ein Geschmäckle oder ist es einfach nur cool, dass man so Sachen mit aufgenommen hat? Und das ist halt dann eben wieder eine Frage von Kontextualisierung. Eben wenn man irgendwie was Neues wenn Theologie oder Bibel auf Kultur trifft.
Genau. Vielleicht klären wir die drei Begriffe einfach nochmal, nicht, dass wir das nachher schuldig bleiben. Polytheismus, Monolatrie und Monotheismus. Vielleicht kannst du Polytheismus erklären, dann erkläre ich Monolatrie und dann erklärst du Monotheismus.
Okay. Polytheismus meint einfach, dass es verschiedene Götter gibt. Und dass man, also Poly ist halt eben für viele und Theismus, also Theos, ist der Begriff für Gott.
Genau. Und Monolatrie ist eine ganz witzige Kiste, denn Monolatrie bedeutet so viel wie, dass Menschen davon ausgehen, dass es schon unter anderem viele verschiedene Götter gibt, aber meiner ist der coolste. So. Das ist Monolatrie, also das Wissen darum, dass es andere Götter gibt, aber nur das Anbeten eines einzigen Gottes unter dem Vorbehalt, dass man denkt, das ist eigentlich so der Stärkste unter den anderen Göttern. So. Und wir merken, genau, jetzt kommt noch Monotheismus, das letzte Wort, genau.
Ja, mir stellt sich gerade die spannende Frage, ob manch evangelikaler Glaube nicht sogar eine Monolatrie ist, weil man ja auch an Dämonen glaubt, also quasi schon auch an andere Gewalten, die existieren, aber Gott, der Größte ist.
Ja, das ist eine spannende Frage. Also wird jetzt wahrscheinlich ein Freikircher argumentieren und sagen, ja, das ist ja kein Gott. Und damit sind wir eigentlich lustigerweise bei einer spannenden Ausgangsfrage, die wir mal in einem anderen Podcast behandeln können. Nämlich die Frage, naja, also wenn diese Dämonen ja eigentlich gar nicht so Gott vergleichbar sind, warum löscht sie dann Gott nicht einfach aus? Also warum duldet Gott, der coolste und der stärkste ist, eigentlich noch andere Mächte neben sich selbst?
Ne? Ja, und da ist ja dann auch wiederum eine Frage, also das ist ja auch wieder Gottesbildsache, eben, dass es diesen Gegenspieler braucht, um Gott als besser darzustellen. Oder halt eben, dass Gott diesen Gegenspieler benutzt, um die bösen Menschen zu bestrafen, wenn sie nicht nach seinem Spiel tanzen.
Was ist das eigentlich für ein, also ich finde es spannend, weil dieser sadistische, narzisstische Gott, der findet sich ja in der Bibel an einigen Stellen. Im Alten Testament noch mal ein bisschen eher, bei älteren Texten. Also beispielsweise
Hebräische Bibel.
Hebräische Bibel, danke. Ja, ach, das wollten wir ja immer wieder einhauen, ne? Genau, Hebräische Bibel. Danke. Bei der Hebräischen Bibel finde ich noch mal ein Stückchen bei den älteren Texten mehr. Also beispielsweise bei der Noah-Geschichte. Ne? Also für die Leute, die Noah-Geschichte nicht kennen, Sintflut, ne? Also die Menschen sind ganz, ganz böse, Gott ist sehr sauer, dann beschließt er alle Menschen auszurotten, dann findet er aber Noah, der ist eigentlich noch ganz cool und sagt ihm, okay, mit dir will ich irgendwie eine neue Welt aufbauen und deswegen nimmst du jetzt alle Tiere, die es so gibt, packst sie in eine Arche, ich lasse eine große Sturmflut kommen, alle anderen Menschen sterben und du wirst gerettet. Und das ist, diese Noah-Geschichte ist ja abgekupfert, also die gab es schon viel, viel früher in einer anderen Kultur.
Sowas nicht.
Bitte?
Sag sowas nicht.
Ja, gab's schon viel früher. Also die Geschichte ist abgekupfert. Das ist der sogenannte Gilgamesch-Epos. Den gab es schon in Babylonien. Viel, viel früher schon. Und wenn man jetzt den Gilgamesch-Epos und den Sintflut-Text nebeneinander legt, dann merkt man, die stimmen also fast auf dem Wortlaut überein. Ne? Nur, dass es da andere Götter gibt, die heißen dann wie hießen die nochmal? Elnin und Lilin, also waren verschiedene Götter, ist auch egal. Aber da merkt man so ein ganz anthropomorphes Bild, ne? Wenn es Gott dann plötzlich reute oder wenn Gott irgendwie so zornig wird, dass er irgendwie so eine Affekthandlung macht. Ne? Das ist ein total menschliches Bild von Gott. Also so diese Denkweise, Menschen kennen ihre Kultur, Menschen kennen aber auch andere Menschen und wenn es einen Gott gibt, dann muss der so ein bisschen auch irgendwie so sein wie wir. Dann muss der auch neidisch sein, dann muss der auch irgendwie zornig sein.
Eifersüchtig.
Eifersüchtig, genau. Ne? 10 Gebote, denn ich bin ein eifernder Gott, ne? Der die verfolgt in die 6. oder 7. Generation und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Total spannend. Man merkt, wenn man jetzt sich noch ein bisschen besinnt, klar, Gott ist weitaus mehr, als wir uns vorstellen können, aber da legen Leute ein Menschenbild auf diesen Gott drauf, um sich bestimmte Dinge zu erklären.
Ja. Schon spannend. Ich wollte nur noch kurz eingeworfen haben, Monotheismus bedeutet einfach nur, dass es nur einen Gott gibt. Das heißt, es gibt nichts anderes nebendran. Und das Spannende daran, finde ich, ist immer, dass auch quasi da eben das Christentum, das sich ja als monotheistisch versteht, kritisiert wird vom Judentum oder vom Islam, weil eben die sagen, dass das Christentum nicht monotheistisch ist, weil wir ja Jesus, Gott und den Heiligen Geist haben, also irgendwie drei Götter und meinen, dass es der eine sei. Das ist ja schon spannend. So, ist das Christentum wirklich monotheistisch? Was würdest du sagen?
Ja. Also die Trinitätslehre, ne? Also die Lehre der drei Wesensmerkmale Gottes oder der Offenbarungsmittel Gottes, ne? Also Gott offenbart sich in Gott, aber auch als eine Geistkraft, als auch in Jesus Christus. Das ist ja eine christliche Antwort auf ein großes Problem. Ne? Also ist ja nicht so, also in der Bibel findet sich nirgendwo Trinitätslehre. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt keine trinitarischen Texte in der Bibel, wo von Gott Vater und Sohn geredet wird und vom Heiligen Geist. Gibt es einfach nicht.
Es gibt maximal den Begriff Menschensohn, oder?
Genau, gibt es Menschensohn, wobei man diesen Begriff auch noch mal ein bisschen einordnen muss. Vielleicht mache ich das jetzt mal ganz
kurz. Der ja auch für den Gottesknecht, also für Jesaja auch verwendet wurde. Also gar nicht nur ein Begriff, der jetzt nur für, also sondern der für einfach für, ich glaube, fromme, gläubige, also gottesfürchtige Menschen einfach beschrieben wurde.
Genau. Wenn man ins Hebräische guckt beispielsweise, immer wenn von Völkern geredet wird, dann wird zum Beispiel gesagt, die Bene Israel, also die Söhne Israels, so, was eine Zugehörigkeit zu diesem Volk ausdrückt. Und der Gottessohn, ne, der Bene Adonai oder wie man wie es dann heißen würde, oder Bene Elohim, weiß ich jetzt nicht ganz genau, das sind halt Menschen, die sehr nah bei Gott sind. Also es ist ein Hoheitstitel quasi. Es gibt lustigerweise noch einen anderen Menschensohn, das ist Kyros, der persische König, der die Israeliten aus der Gefangenschaft, aus dem Exil wieder zurücklässt, um den Tempel wieder aufzubauen. Der wird auch als Menschensohn bezeichnet. Also man merkt, das ist ein Hoheitstitel. Also es hat noch nichts mit Trinitätslehre zu tun, sondern die Menschen hatten gesagt, boah, dieser Jesus von Nazareth, dieser Typ, der ist irgendwie so nah bei Gott, der ist ein Menschensohn. Also es hat nichts mit einer Sohnschaft zu tun oder so. Das ist Quatsch. Also deswegen Trinitätslehre.
Genau, gibt es einfach. Ich freue mich schon auf unsere Jesus-Folge. Die wird nochmal sehr spannend. Dadurch, dass ich ja auch Judaistik studiert habe, habe ich einiges an Jesus dekonstruiert, würde ich sagen. Ja, ich glaube, da werden wir da nochmal tiefer drauf kommen.
Das glaube ich, also das wird sich auch lohnen. Vor allen Dingen, weil man dann wieder doch so einen demütigen Schritt einfach mal ein Stückchen zurückgehen muss, ne? Und wie gesagt, um jetzt wieder auf den Punkt zu kommen, die Trinitätslehre ist eine Antwort gewesen auf ein theologisches Problem. Und zwar, wenn Jesus Christus wirklich irgendwie von Gott war, warum hat er ihn sterben lassen? Und wenn er ihn sterben hat lassen zur Vergebung unserer Sünden, dann muss Jesus ja selbst sündlos gewesen sein. Wenn er aber selbst sündlos war, kann er eigentlich nicht menschlich gewesen sein. Dementsprechend muss er irgendwie mit Gott in Verbindung gebracht werden. Und dann gab es eine Riesenauseinandersetzung über die Frage, ja, war er jetzt ganz Gott? Wenn er ganz Gott war, dann kann er nicht am Kreuz leiden, weil Gott leidet nicht. Wenn er aber ganz Mensch war, kann er kein Gott sein. So, und daraus hat sich eine Lehre entwickelt über die Wesenseinheit von Gott und Jesus Christus. Und die haben sich wunderbar geeinigt mit einem, mit einem linguistischen Taschenspielertrick eigentlich, müsste man sagen, indem sie das Wort Homoiousios genommen haben, oder Homoousios, ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau, das so viel wie Wesenseinheit meint. Und jeder kann dann darunter verstehen, was er oder sie denkt. Super cool. Aber letztlich hat sich daraus die Trinitätslehre entwickelt. So, ne? Also es war eine Antwort auf ein theologisches Problem und ist eigentlich biblisch betrachtet überhaupt nicht da.
Und das ist dann aber auch wieder das Spannende, wenn man dann halt eben reingeboren wird und quasi mit solchen Theologien aufwächst, dann nimmt man das als gegeben, dann denkt man, das war schon immer da und das ist die Theologie, wie sie schon seit Urzeiten ist. Dabei sind es Theologien, genauso wie die Kreuzestheologien, die sich entwickelt haben. Das heißt, was wir heute glauben oder was wir heute glauben können oder was wir nicht glauben können, das basiert auf Entwicklungen und es basiert auf dem, was sich Menschen an Gedanken gemacht haben. Und deshalb bin auch ich berechtigt oder es ist auch meine Aufgabe, mir darüber Gedanken zu machen, was von diesen, was andere Leute gesagt haben, was man glauben kann, was ich davon heute glauben möchte oder was ich nicht glauben möchte.
Und was ich auch nicht mehr glauben kann, ne?
Ja.
Also weil es halt einfach offensichtlich vielleicht der Zeit geschuldet war oder einem theologischen Problem oder so, ne? Da stimme ich dir vollkommen zu. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, aber das werden wir in der Jesus-Folge auch noch mal ein bisschen vertiefen. Ich finde es total spannend. Die historisch-kritische Exegese hat ja die hebräische Bibel durchaus gut auseinandergenommen und hat beispielsweise ja auch solche Sachen rausgearbeitet wie das deuteronomistische Geschichtswerk, ne? Also so ein Redaktionskreis von Menschen, die theologisch versucht haben zu verarbeiten, wie gehen wir eigentlich mit dieser Exilserfahrung um. Das hat gut funktioniert, wir wissen das, hat aber irgendwie scheinbar keiner wirklich fürs Neue Testament gemacht. Also die Tatsache alleine, die Kreuzestheologie, die ja schon in den Evangelien eingewoben ist, ist ja letztlich, also die Evangelien sind ja auch schon eine Interpretation des Leben Jesu. So, und zwar durchaus unterschiedliche Interpretationen, wenn man sich mal die Jesusbilder anschaut. Aber da versagen wir irgendwie immer, weil das Neue Testament will ja niemand irgendwie anfassen, das ist zu heilig.
Ja, vielleicht sollte ich das mal machen, ich habe keine Angst davor.
Ja, ich habe auch keine Angst davor, um Gottes Willen. Aber das möchte ich halt nochmal einschärfen. Ne? Auch das Neue Testament ist kein Tatsachenbericht. sondern ist eine Interpretation der Menschen mit den Erfahrungen, die sie gemacht hatten. Und diese Menschen standen vor der Erfahrung, dass dieser Typ am Kreuz gestorben ist und sie mussten das theologisch verarbeiten. So. Und das haben sie auch gemacht, indem sie einen Sinn gesucht haben in diesem Kreuzestod. Und den Sinn, den sie für ihre damalige Zeit gefunden haben, aus ihrer Kultur heraus und ihrem Verständnis, auch aus dem jüdischen Glauben, was Opferkult und so weiter betraf, ist da eine Opfer-Sühne-Theologie entstanden. Die muss aber heute nicht mehr gelten. So, weil wir heute in einem anderen Kontext, wir können uns heute auch wieder überlegen, was bedeutet dieser Kreuzestod für uns. Aber jetzt drifte ich ein bisschen vom Thema ab.
Ja, aber es ist trotzdem spannend, weil es schon auch alles mit in diese Frage reinspielt, was kann ich glauben und wer ist Gott? Jetzt sollen wir sonst mal ein bisschen, jetzt haben wir schon einiges Theologisches gehabt, sollen wir so ein bisschen drauf kommen, was wir persönlich glauben oder welches Gottesbild wir gerade noch hochhalten?
Das finde ich total schön. Diese Frage beschäftigt mich jeden Tag immer wieder neu. Was kann ich eigentlich glauben?
Ist es vernünftig zu glauben?
Es ist vernünftig zu glauben. Also ich erstmal vielleicht grundsätzlich, ich halte es für sehr vernünftig zu glauben. So. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, also ich begründe das gleich noch, warum ich persönlich das für mich so sehe. Das muss ja nicht für alle gelten. Aber sagt dir die Pascalsche Wette was?
Schon mal gehört, ja.
Die Pascalsche Wette. Wunderbar. Also Blaise Pascal, seines Zeichen ein damaliger Mönch und auch der Erfinder der Wahrscheinlichkeitsrechnung, den hat man schon mal in Mathematik irgendwie in der Oberstufe, musste man den ertragen, wenn es so darum ging, wenn es so um Würfeleien geht, ne, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie, dass ich eine 6 würfel oder so. Genau, das ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und da gibt es, genau, zu diesem Blaise Pascal gibt es eine wunderschöne Geschichte, die ich immer total gerne teile. Und zwar kommt ein Ritter eines Nachts zu Blaise Pascal und klopft irgendwie, ich mal das jetzt mal aus. Das ist wahrscheinlich ist auch nur eine Geschichte, ist wahrscheinlich auch nicht so passiert, aber so, und der klopft halt irgendwie so da an diese Pforte dieses Klosters und will Blaise Pascal sprechen. Und dann kommt der Blaise Pascal, ich stelle mir immer sehr verschlafen irgendwie so vor, so des Abends. Und der Ritter, der sagt, du hör mal, Pascal, ich habe gehört, du kannst Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt? Und dann antwortet Pascal, ja, ich habe mal drüber nachgerechnet, 50-50. Und dann sagt der Ritter, ja, das ist ein bisschen scheiße, weil, also ich bin Ritter und ne, ich genieße die Frauen und so, aber irgendwie ist in mir eine Leere und irgendwie so dieses permanente Saufen und auf Kriegszug sein und so, irgendwie ist das erfüllt mich irgendwie nicht. Und ich habe ein bisschen Angst, wenn es einen Gott gibt, dann werde ich ja dafür bestraft. Ne? Das war ja damals noch so die Denke. Deswegen war ich am Überlegen, ob ich nicht doch vielleicht irgendwie Christ werde, weil dann könnte ich das vielleicht machen. Aber wenn es keinen Gott gibt, ja, dann brauche ich das ja auch irgendwie nicht zu machen. Und dann hat Blaise Pascal was sehr Spannendes gesagt. Er hat gesagt, naja, also folgende Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn es einen Gott gibt und du so weitermachst wie bisher, dann wird dieser Gott dich wahrscheinlich bestrafen. Dementsprechend wäre es klüger, Christ zu werden. Wenn du so weitermachst wie bisher und es gibt keinen Gott, dann wird dir dein Leben wahrscheinlich nicht viel Spaß gemacht haben, aber du wirst auch nicht dafür bestraft werden. Also du wirst weiter mit dieser Leere in dir herumlaufen. Wenn du aber jetzt Christ wirst und dein Leben nach den Möglichkeiten des Christentums lebst, wirst du innerliche Erfüllung finden. Sollte es dann einen Gott geben, Happy Birthday, dann kommst du in den Himmel. Und wenn es keinen Gott gibt, dann hast du ein gutes Leben gelebt. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt, ist zwar 50-50, aber das, was du am Output bekommst, ist es vielleicht klüger, an Gott zu glauben.
Spannend. Ich hatte das schon lange nicht mehr so gehört, aber ich finde es schon auch interessant, wie da dieser Gegensatz konstruiert ist zwischen dem, wie man leben kann und wie man an Gott glaubt. Also quasi, dass es ein Widerspruch ist, zum Beispiel Alkohol zu trinken oder sexuell freizügig zu leben. So dieser konstruierte Widerspruch mit dem Gläubigsein. Und ich muss sagen, ich finde es schön, dass dem heute nicht mehr so ist und dass da einfach mehr Freiheit ist mit dem Gottesbild, das ich zumindest heute haben will oder habe oder so vertreten würde. Es ist schon spannend. Aber ich fände die coolere Antwort tatsächlich einfach so, hey, mach, was du willst. Und wenn es wirklich einen Gott gibt, dann, und der dich aber dafür bestraft, was ist denn das dann für ein Gott? Also
ich stimme dem auch gar nicht mehr so zu. Aber ich finde, dieser Gedanke hat zumindest für meine eigene für meinen eigenen Glauben einen Punkt. Mhm. Und zwar Also ich stimme dir vollkommen zu, ne? Man kann auch sexuell offen leben und ein erfülltes Leben haben. Und ganz im Gegenteil, ich glaube eher, dass Gott uns nichts verbieten möchte, sondern dass Gott möchte, dass wir vollkommen leben. Und dazu zählt auch das Leben zu genießen mit allem, was dazugehört. Und das kann auch mal sein, dass ich einen Abend irgendwie in der Kneipe versacke. Das ist Leben gelebt. Das sind die Dinge, die ich nachher später meinen Kindern erzähle, wie ich damals irgendwie mit 18, 19 Jahren nackt durch Koblenz gelaufen bin, volltrunken. So. Das sind die coolen Geschichten, die mein Leben ausmachen. So. Die würde ich ungern, also auf die würde ich ungern verzichten. Aber es hat einen Punkt für mich in meiner eigenen Glaubenswahrheit, und zwar, ich habe durch meinen Glauben eine unglaubliche Freiheit und ein unglaubliches, eine unglaubliche Sinnhaftigkeit für mein Leben entdeckt. So. Und auch wenn es diesen Gott nicht gibt, dann ist diese Sinnhaftigkeit, die macht mein Leben aus und die macht mein Leben glücklich. Ohne diese Gottesbeziehung, für mich persönlich jetzt, ne? Also muss nicht auf andere, gibt auch Menschen, die sind Atheisten, die kommen ihr Leben, haben ein wunderschönes Leben, alles cool. Aber für mich persönlich, wenn ich das nicht hätte, würde mir was ganz Großes fehlen. Mhm. Und deswegen ist mir das auf der einen Seite erstmal scheißegal, ob es einen Gott gibt oder nicht, weil das, ne, es erfüllt mein Leben. Also ob Gott existiert oder nicht, er wirkt in meinem Leben. Oder sie oder es. Und zum anderen, und vielleicht kannst du da gleich persönlich von dir auch noch ein bisschen was erzählen, dass Menschen alle Zeiten, die sie existiert haben, in allen Kulturen immer davon ausgegangen sind, dass es etwas Höheres gibt. Und es in allen Kulturen Reflexionen über diese Beziehung zu diesem völlig anderen gibt, lässt es für mich auch sinnhaft erscheinen, daran zu glauben, dass es etwas Höheres gibt, als wir uns vorstellen können. Und das Letzte ist tatsächlich neben diesen anderen Kulturen, wir wissen seit geraumer Zeit, ungefähr seit 300 Jahren und durch die Fortschritte der Wissenschaft, dass wir Menschen viele Dinge überhaupt nicht wahrnehmen können, dass viele Dinge außerhalb unserer Reichweite sind, ne? Also wir werden niemals die Farbfülle erkennen können, die ein Fisch erkennt. So, weil Fische einfach viel, viel mehr Farben sehen als wir selber. Wir werden auch niemals mit bloßem Auge Röntgenstrahlen entdecken können oder UV-Licht irgendwie sehen können. So, es wirkt einfach, ne? Wir können es heutzutage wissenschaftlich nachweisen. Dafür gibt es dann Evidenzen oder so, aber wir können es niemals sehen. Also wir sind als Menschen begrenzt. Und in dieser Demut, dieser Begrenztheit, glaube ich, dass es durchaus etwas Höheres geben kann außerhalb meiner selbst. Wie sieht es bei dir aus?
Ich finde es ziemlich spannend, weil ich glaube, ich es schon auch bei mir ähnlich ist. Ich bin nur am Überlegen, ob ich jetzt erst meins erzähle oder ob ich dann nochmal auf so Sachen eingehe, die ich jetzt aus der Dekonstruktionsszene kenne.
Überrasch mich.
Ja, ich finde es einfach schon spannend, wie Menschen, die halt eben mit einem sehr engen Glauben aufgewachsen sind, wie sich da eben die Sachen entwickeln und einfach dann zu merken, so was für mich gut ist, ist für andere nicht gut. Und ich glaube eben, dass wenn man ein sehr toxisches Gottesbild hat, mit dem man aufwächst und dann irgendwann mal merkt, ist das eigentlich gar nicht logisch und es gibt sehr gute Gründe, atheistisch oder agnostisch unterwegs zu sein, dass es dann auch einfach gut tun kann, das wirklich einfach abzulegen, dass es wirklich gar keinen Gott mehr gibt. Und das finde ich schon spannend. Und ich finde es aber auch spannend, dass es auch dann wiederum andere Menschen gibt, die halt eben dann so versuchen, ja, dann doch irgendwie noch weiter mit diesem Gott weiterzumachen und an ihrem Gottesbild zu arbeiten und ja, da mehr Freiheit reinkriegen. Aber eben trotzdem sagen, es ist noch was da, wo sie sich dran festhalten wollen. Und ich bin auch jemand, ich würde das so null gewichten. Das ist mir immer ganz wichtig, wenn ich irgendwie mit Menschen im Gespräch bin. Mir ist es Hauptsache wichtig, meinem Gegenüber geht's gut, mein Gegenüber hat irgendwie was, das ihn, sie motiviert, weiterzuleben und irgendwie sich für was Gutes einzusetzen auf der Welt. So, dann bin ich irgendwie fein raus. Ich habe da keinen missionarischen Anspruch mehr. Merke aber schon auch, also ich merke für mich selber, dass das Gottesbild, mit dem ich aufgewachsen bin, schon sehr viel Negatives so bewirkt hat. Dass eben ganz arg dieser strafende Gott da war und ich eine enorme Angst hatte und teilweise auch noch habe, Fehler zu machen, weil mir das von klein auf so eingeimpft wurde, dass wenn ich von diesem vorgegebenen Weg abweiche, dass ich dann bestraft werde. Das heißt, dass wenn ich mir selber Gedanken mache, eigene Entscheidungen treffe, dann werde ich direkt bestraft. Und es ist dann halt auch krass, jetzt im letzten halben Jahr, wo ich eigene Entscheidungen getroffen habe und eigene Wege gegangen bin, dass es auch wirklich mein Kopf auch dann noch so voll programmiert war, dass wenn dann was Schlechtes passiert ist, wie zum Beispiel das Auto ist kaputt gegangen oder der Hamster ist gestorben, ich habe das direkt so von meinen Filtern, wie ich das gelernt habe, als Strafe Gottes gesehen, dafür, dass ich zum Beispiel feiern war. Ich habe zum Beispiel nach dem Feiern Corona bekommen, einmal im Oktober, so mit 3G und keine Ahnung was. Und da war es, also das habe ich aber auch dann von meiner Familie gehört, ja, das ist die Strafe fürs Feiern gehen. Aber da finde ich eben dieses so spannend, wie dieses, das so direkt verknüpft ist mit dem Gottesbild und dass dadurch dann schon auch echt viel so Ängste da sind, was das angeht. Aber da merkt man auch, dass es wenig mit Mündigglauben zu tun hat. Ja.
Ich finde das so unglaublich. Also ich merke, wenn du es so erzählst, dass bei mir sich selbst so eine Enge plötzlich einstellt, ne? Ich finde das total krass, wie schrecklich eigentlich, oder? Also, krass. Vielleicht dazu ergänzend, mein Vater ist damals, das ist eine kleine privatere Geschichte, mein Vater, ich habe ja gesagt, ich bin ja atheistisch aufgewachsen, ne? Also meine Eltern hatten irgendwie nie was mit Kirche zu tun. Mein Vater hat uns immer an den großen christlichen Festen in die Kirche gezwungen, weil man das ja so macht. Bei mir immer ausgelöst die Frage, warum wir eigentlich Dinge tun, die man so macht. Also was steckt da für eine Begründung hinter? Aber gut. Und der wurde römisch-katholisch erzogen, noch in der Zeit, wo die Messen noch auf Latein waren, weißt du? Also kurz nach dem Krieg, also mein Vater ist auch kurz nach dem Krieg geboren, also so eines dieser Trümmerkinder, ne? Und der hat immer eingebläut bekommen, ne? Also du darfst nicht an Gott zweifeln, ne? Ist ein strafender Gott, ne? Wenn du da nur mal nicht richtig denkst, also es war noch so bei ihm drin, wenn du nicht richtig denkst, dann wird das Gott merken. Und wir sind dann irgendwann umgezogen. Mein Vater hat mich ja dann in die evangelische Kirche geschliffen, so, weil er meinte, irgendwie, ich sollte mal Leute kennenlernen. Ich hatte ja keinen Bock drauf und so, weil alle irgendwie blöd. Waren dann aber doch irgendwie ganz normale Menschen. Ist auch eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall hat sich dann irgendwann mein Vater irgendwie engagiert in dieser Kirche, in der evangelischen Kirche. Und dann kam irgendwann eine Pfarrerin, die hat über die Mehrteilung geredet von Mose. Ne? Also das Mose das Meer geteilt und hat dann gesagt, naja, aber so historisch war das ja gar nicht. Ne? Und das hat meinem Vater so einen richtigen Knacks gegeben. Und mein Vater hat mir das von ein paar Monaten mal erzählt, diesen Weg, den er, also heute wieder Atheist, bekennender Atheist, dass er gesagt hat, und dann habe ich einen Versuch gestartet. Ich habe in meinem Kopf ganz vorsichtig angefangen mal zu denken, was ist, wenn es Gott nicht passiert? Und habe Ausschau gehalten, ob jetzt irgendwie was ganz Schlimmes passiert oder so. Und dann ist überhaupt nichts Schlimmes passiert. Und dann habe ich weitergedacht und habe noch freier gedacht und es ist nichts Schlimmes passiert. Also, ne, und das hat ihn zum Atheisten werden lassen. Also, das finde ich das Krasse, wie viele Leute in einem Glauben mit vielleicht auch einem redlichen Ziel erzogen werden, weil Leute denken irgendwie, ich will mein Kind im Glauben erziehen, ne, das ist irgendwie vor Gott, weil ich es liebe oder kann, da steckt ja was Positives dahinter. Ist ja nicht böse im Allgemeinen.
Ja.
Aber dass das in vielen Fällen irgendwann, und die Leute landen bei mir in der Seelsorge reihenweise, dazu führt, dass Leute irgendwann einmal um die Ecke denken und merken, scheiße, ich war die ganze Zeit gefangen. Und das ist auch nicht der Gott, den ich vertrete oder den ich predige oder an den ich glaube, der Menschen gefangen nimmt, sondern mein Gott befreit. So, ne? Aber genauso wie du das gerade beschrieben hast, hat mir das mein Vater geschrieben, ne? Und dann sucht man irgendwie so nach Zeichen, ne, wo man dann bestraft wird. Ja. Und ist das nicht irgendwie verkorkst? Weil genauso gut könnte ich doch dann Gott vorwerfen, ja, wenn du so schnell bist mit dem Bestrafen, mit dem kaputten Auto, wenn du so einfach, simpel eingreifen kannst mit Corona, weil jemand auf einer Party war, ja, warum, Gott, kannst du dann nicht verdammt nochmal dieses leukämiekranke Kind mal eben heilen, das echt gar nichts Schlimmes getan hat? So, wenn ich nämlich an so ein Gottesbild glaube, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen, dann kann ich auch richtig pissig auf Gott sein, warum er denn nicht bei den Dingen eingreift, die wirklich wichtig sind. Und da wird es nämlich dann, ja, das Mysterium und Gottes Wege sind ja unberechenbar und so. Ja, die Strafe Gottes kannst du berechnen, ja, doll, ne? Aber mit der Liebe Gottes rechnet ihr nicht. Spannend.
Unnahbar und ungreifbar Gott ist. Das heißt, wenn man irgendwie was Negatives bekommt, dann hat man es verdient. Aber wenn was Gutes passiert, dann, oder auf was Gutes kann man ihn quasi nicht verdingen, dass es passieren muss, sondern man ist quasi völlig abhängig von seiner Laune. um das so zu sagen.
Und da sind wir wieder bei Menschlichkeit, ne? Da wird ein menschliches Gottesbild projiziert, ne? Also hier ein Gott, der straft. Ne, da steckt ja auch, das kann man ja noch weiterführen, ne? Weil Gott, liebster Satz, den ich jemals gehört habe, den wirst du wahrscheinlich auch ganz häufig an den Kopf geworfen bekommen. Ja, du hast ja recht, aber Gott liebt ja auch den Sünder, aber er hasst die Sünde. Ja, das ist immer der Satz, wo...
Vor allem, was Homosexualität angeht.
Ja, da kommt immer so, da kommt immer die Kotze hoch. So. Wenn ich so einen Satz, da wird Gott so verdinglicht. Und vor allen Dingen wird da ein Rechtsbegriff Gott unterstellt, der aus unserer heutigen Zeit kommt. So, das, was wir heutzutage unter Gerechtigkeit empfinden, das ist ein europäischer Rechtsbegriff. Und zwar, dass du auf eine Tat eine ebenso hohe Bestrafung haben musst. So, der Gerechtigkeitsbegriff, der aber vor 2000, 3000, 4000 Jahren bestand, war ein anderer Rechtsbegriff. Und jetzt könnte man noch weitergehen und könnte fragen, warum ist ein universaler Gott, der das Universum geschaffen hat, eigentlich an einen europäischen Rechtsbegriff gebunden? So, den wir aus der Antike, aus Rom kennen, die Justitia, ne, war übrigens auch eine Göttin. Also warum ist Gott an unser Recht gebunden? Und warum meinen wir, dass wir sagen könnten, was Gott gerecht findet und was er gerecht finden muss und was nicht?
Ja. Ja. Spannend. Ja, es ist echt verrückt mit, ja, was eben ein Gottesbild, was es wirklich ausmachen kann in dem, im persönlichen Leben. Also wie tief es greift. Es ist einfach nicht nur so ein Dings irgendwie, ja, das glaubt man halt, sondern wenn man da halt wirklich drin ist und diese Sachen wirklich glaubt, das beeinflusst die Psyche bis in ihre kleinsten Tiefen. Also ja, und so ein Gottesbild eben auch. Und mit diesem wächst man teilweise halt eben schon als Kind auf. Und mir ging es dann halt eben so, dass in diesem ganzen Theater und Chaos dann aber trotzdem irgendwie immer ich noch dieses Gott ist Liebe oder Gott liebt dich und du bist bei Gott angenommen, wie du bist. Das war ja auch was ich mitbekommen habe und was ich gesagt bekommen habe. Und irgendwie ist das was, dass ich für mich noch nicht aufgeben möchte, dieses einen liebenvollen Gott, einen Gott, der mir mit Annahme und Liebe gegenübersteht, so, und ein Gott, bei dem ich nichts leisten muss, sondern der mir einfach wohlgesonnen ist und bei dem ich ankommen darf. Und das war so zumindest ein Teil des Gottesbildes, das ich immer schon noch als Teenie hatte, das mich auch durch sehr schwere Zeiten durchgetragen hat, auch als ich einen Burnout hatte. Als ich dann gemerkt habe, ich darf bei Gott auch einfach nur sein, ich muss nichts leisten. Ich finde, nämlich da können auch sehr positive Sachen, inspirierende Sachen drin sein in einem Gottesbild, das dann auch wiederum unser heutiges Schaffen, Häusle bauen oder dieses ganze Karriere-Ding und man muss was leisten und man muss irgendwie was bringen oder was können, um akzeptiert und angenommen zu sein. Und ich finde, da kann der Glaube oder ein Gottesbild schon auch positive Akzente setzen, einfach zu sagen, so, nee, du darfst auch einfach sein und du bist einfach willkommen und so wie du bist, bist du wertvoll. Ja, und das ist irgendwie sowas, an dem ich noch festhalten möchte. Also das ist so ein Aspekt des Gottesbildes, das mich eben halt getragen hat. Und wo ich sage, auch wenn es irgendwie nicht arg logisch ist, an einen Gott zu glauben und es nicht wirklich vernünftige Argumente für einen Glauben gibt, ist es eine Idee eines Gottes, die mich inspiriert, die mir Kraft gibt, weiterzumachen und die mich irgendwie inspiriert, dass in diesem Leben doch noch mal mehr ist und dass es irgendwas Gutes gibt.
Vor allen Dingen denke ich mir, also jetzt mal schön gesagt, ich finde das, ist gerade eine sehr persönliche Diskussion, das gefällt mir. Vor allen Dingen das, was du sagst, hat gerade noch mal in mir so diese Emotion hochgerufen von Wut. Ne? Also nehmen wir mal an, es gibt einen Gott. So, und dieser Gott, der ist größer, als wir uns vorstellen können, aber er offenbart sich auf jeden Fall in Liebe. So, ne? Er ist irgendwie der Grund allen Seins, er ist die Liebe schlechthin, so, also etwas wahnsinnig Schönes. Und dann gibt es Eltern, die ihre Kinder in einem Gottesbild erziehen, das so schrecklich ist, so einengend, dass diese Leute irgendwann rauskommen, ne, dekonstruieren und sagen, damit will ich nie wieder was zu tun haben. Dafür kann aber Gott ja gar nichts. So, ne? Also Gott ist ja trotzdem dann da, ne? Also in der Art und Weise, wie er sie oder es halt ist, mit seiner Liebe und mit dem, was genau wie du sagst, ne, was halt auch der Glaube für positive Aspekte haben kann. Ne? Also allein in die Tatsache, dass ich im Gebet zu Gott mein Leben nochmal mit einer anderen Perspektive beleuchten kann. Ne? Und wenn ich an meinen Gott glaube, an den ich glaube, dann ist das eine liebevolle Perspektive. Dann ist das dieses, ne, wenn ich mich gerade in dem Tunnel befinde, dieses Aufreißen von der Decke, zu gucken, guck mal, dein Tunnel ist eigentlich ganz klein. Und eigentlich musst du da überhaupt sein in dem Tunnel? Ne? Und wenn ich dann sowas lese, ne, und da sind wir wieder so bei performativen Sätzen aus der Bibel, ne? Wenn ich dann irgendwie so lese diese Zusprüche von, ne? Also hat Gott die Welt geliebt. Oder wenn ich plötzlich lese, ne, die auf den Herrnhaaren empfangen immer wieder neue Kraft, ne? Dass sie laufen und nicht matt werden, dass ihnen Schwingen wachsen wie Adler. So, dann steckt da etwas von der Güte und der Liebe Gottes drin in diesen Sätzen, die ich durch all diese 2000, 4000 Jahre hindurch spüren kann. Dinge, die Menschen schon erfahren haben. Das kann gut sein für mein Leben. So, das trägt mich. Von daher, ja, wollte ich dir einfach zustimmen in dieser Weise. Es kam einfach jetzt nochmal hoch, ne, dass andere Leute das anderen Menschen kaputt machen, diese Zugänge, ne, indem sie meinen, sie hätten die Wahrheit mit Löffeln gefressen und sie ne, wollen irgendwie, und das ist eigentlich total egoistisch, weil worum geht es diesen Menschen letztlich? Es geht nur darum, ihr eigenes Seelenheil zu schützen. Ja. Es geht nur darum, nicht in der Hölle zu landen. Und das ist eigentlich zutiefst egoistisch.
Und da finde ich es eben so spannend. Also ich muss sagen, dieses Kaputtmachen sehe ich da weniger in Bezug auf meine Eltern und auf das, wie ich aufgewachsen bin, sondern dieses Kaputtmachen sehe ich darauf bezogen, dass mir Leute jetzt meinen Glauben absprechen. Das ist quasi eine gewisse, unsere Fundi-Bubble zum Beispiel auf Instagram, die eben definieren wollen, wer Christ ist und dass Christ oder Christin nur sein kann, wer genau so glaubt und wer genau das gleiche Gottesbild hat. Und dass quasi mein Glaube, den ich noch habe, der quasi auch gar nicht mehr so krass ist, wo ich wirklich auch sehr bescheiden damit umgehe, weil ich sage so, hey, ich kann nicht so viel wissen, aber ich möchte irgendwie daran noch ein bisschen festhalten, weil mir das was gegeben hat und weil ich es irgendwie ganz schön finde und ich denke auch, dass da eine Kraft drin liegen kann und das inspirierend sein kann. Und aber dass dann eben diese Bubble einem genau das absprechen will und gesagt, das ist falsch und du musst es aber so sehen und du musst es so sehen und nur wenn du so und so lebst, dann bist du Christin und wenn du es anders machst, dann bist du auf dem direkten Weg in die Hölle. Und das erlebe ich eben auch, dass dieser Struggle gar nicht mal nur jetzt diese Fundi-Bubble auf Instagram ist, sondern dass diesen Struggle eben auch Leute haben, die anfangen eben progressiv zu glauben. Die heißt, sich lösen von diesem evangelikalen oder konservativen Glauben, mit dem sie aufgewachsen sind. Und dass, wenn sie halt dann noch im Gespräch sind mit Leuten aus der Gemeinde oder mit anderen Christinnen, dass das eben ganz oft das Thema wird, dass einem abgesprochen wird, was man überhaupt noch glaubt. Und das kann teilweise auch dazu führen, dass man sagt, okay, ich will mich damit einfach nicht mehr auseinandersetzen, ich möchte mit diesem Glauben und mit diesem ganzen Christsein einfach nichts mehr zu tun haben, was ich finde, völlig verständlich ist.
Absolut verständlich, stimme ich dir zu. Mir wird das ja sehr häufig abgesprochen, dass ich Christ bin, also vor allen Dingen mein Pfarrer sein. Ne? Am Anfang hat mich das ja wirklich sehr bewegt, als ich das erste Mal irgendwie so eine Nachricht bekommen habe, irgendwie, ne, führen die Leute irgendwie zum Teufel. Da ist mir das sehr nahe gegangen. Heutzutage denke ich mir so, also ganz ehrlich, was du denkst, was Christ ist oder ob ich ein Christ bin oder kein Christ bin, das ist meinem Gott so scheißegal, ob du das glaubst oder nicht, so, ne? Und ich habe eine Beziehung zu diesem Gott, die in meinem Leben wirkt. Und wie gesagt, der scheißt auf deine Meinung, so. Also, ja. Ne, wenn du dir erhoffst, irgendwie durch dein besser Christsein irgendwelche tollen Super-Cookies-Plätzchen zu bekommen, wenn du in den Himmel kommst, oder einen Stuhl, der vielleicht ein bisschen näher an Jesus Christus dran ist, ja, ey, dann Happy Birthday, dann mach das halt. Ne, aber falls wir uns irgendwann wiedersehen und ich im Himmel lande, dann ja, sage ich vielleicht Age oder so. Weiß ich nicht. Ja, wobei ich ja nicht an sowas wie Himmel glaube, in dem klassischen Sinne, wie man das so tut. Aber
da kommen wir auch noch drauf in
der Folge. Kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber vielleicht eine Sache. Wir haben ja jetzt so ein bisschen, also es gibt Gründe, hast du gesagt, ne, für den Glauben, die hast du dargestellt, die habe ich dargestellt. Persönliche Gründe, warum wir sagen, es ist nicht unredlich oder unvernünftig, an einen Gott zu glauben. Jetzt bleibt aber eine große Frage natürlich, nach dem ganzen Zeug, was wir jetzt schon dekonstruiert haben heute, über das Alte Testament, Monotheismus, Polytheismus, Monolatrie, hebräische Bibel. Warum das Christentum? Warum nicht der Islam? Warum nicht der Buddhismus? Warum nicht der Hinduismus? Also warum das Christentum?
Spannende Frage. Darf ich vorher noch auf was, auf deine Sachen, die du gesagt hast, reagieren?
Nein. Ja, klar, darfst du. Ich habe jetzt gerade so eine tolle Überleitung gemacht. Na, danke.
Ja, ich finde es eben auch, was du gesagt hast, dass eben dann, dass du einfach sagst, so, nee, das ist halt nicht mein Gott. Und wenn das halt dein Gott ist, dann ist es halt so, dann ist es dein Pech. Ich finde es interessant, ich habe ja dann diesen Hashtag Not My God etabliert, so ein bisschen. Mhm. Und der wird ja auch inzwischen schon von Posts aufgegriffen. Also der war ja zum Beispiel in diesem Dekonstruktionspost einer größeren fundamentalistischen Influencerin drin. Das finde ich schon auch interessant, wie dieses Hashtag Not My God, einfach, dass ich sage, ich glaube an einen, also mein Gottesbild ist anders, dass das schon auch gesehen wird, aber eben auch kritisiert wird. Und ich muss sagen, was ich ziemlich stark fand, dass ich meine, du sagst ja, du, also dass das für dich ein neues Phänomen war, dass Leute dir quasi dein Pfarrersein abgesprochen haben. Und es gibt ja auch diesen einen Bibelvers, lieber häng dir einen Mühlstein um den Hals und werf dich in irgendeinen Fluss, als dass du einen meiner Jünger oder Kinder oder so verführst. Und das ist ja auch so ein Spruch, den man dann teilweise hört. Das finde ich ziemlich heftig, so dieses BG-Selbstmord, weil du hier die Schäfchen vom Weg abbringst.
Das ist schon mein absoluter Favorite ist übrigens, mein absoluter Favorite seit Neuesting ist übrigens, dass mir jemand geschrieben hat, ey, tu der Menschheit einen Gefallen und verschenk bitte deine Bibeln, damit die wenigstens noch etwas Gutes bewirken können. Den fand ich schon
okay.
Ich habe viele Bibeln so, ne? Also ich verschenke auch total gerne Bibeln. Das ist auch wirklich so. Also ich verschenke wirklich gerne Bibeln. Aber nein, mache ich nicht.
Ja, was ich jedenfalls eben mit diesem ganzen Auseinandersetzen und irgendwie einen anderen Glauben finden, was ich eben da total positiv fand, das muss ich jetzt hier, kleiner Werbeblock, ist halt eben einfach, ich glaube, Ja und Amen, also Maikes Profil war eins der ersten, die mir da begegnet ist, wo ich dann einfach dachte, so geil, so Christ sein, das einfach cool ist und das irgendwie voll okay ist mit diesem ganzen Liberalen und einfach sich einfach da einen Scheiß drauf gibt, was eben Fundis meinen, Christ sein definieren zu wollen. Und das dann für mich einfach total positiv war, in diesem ganzen Suchen auf die digitale Kirche zu stoßen, weil mir das eben gezeigt hat, dass Christsein auch anders geht und dass es eben auch andere Ansätze von Glauben und Glaubenleben gibt und mich das dann wieder irgendwie, das dann zumindest ein Stück weit Halt gegeben hat, dass mein Glaube, den ich habe, auch irgendwie eine Validität hat und neues Zuhause dann auch ein Stück weit geworden ist. Wollte ich nur einwerfen, ich liebe die digitale Kirche dafür. Ich denke, dass es auch da einfach sehr schön ist, dass man da so diese Glaubensbilder eben dann auch so einfach so nahbar sieht. Weil jetzt in der evangelischen Kirche, keine Ahnung, ob ich in irgendein Kirchengebäude gekommen wäre. Ja, war ich schon auch teilweise. Aber ich glaube, dass ja, das irgendwie einfach echt seine Stärken hat. Einfach da zu merken, so hey, es gibt auch andere Leute, die glauben und die evangelische Kirche, die sind nicht alle verloren, weil sie die Kindertaufe machen, sondern es gibt Menschen, die haben irgendwie einen coolen Glauben und machen coole Sachen und versuchen ihr Leben cool einzusetzen für irgendwie was Inspirierendes, um anderen Menschen weiterzuhelfen und auch hier auf der Welt irgendwie ein Stück weit was Besseres draus zu machen.
Ein großer Theologe, den ich wirklich mehr als schätzen gelernt habe, ist ja John Shelby Spong. Das ist ein Bischof aus Amerika, der Tillich-Schüler, also Tillich, ich erkläre jetzt nicht nochmal Tillich für alle, ist ein Theologe gewesen, der so zwischen Dialektik und liberaler Theologie gewandelt ist, hat unglaublich geniale Theologie geschrieben und er ist halt einer dieser Schüler von ihm mitunter. Und er hat gesagt, naja, wir müssen eigentlich etwas Neues finden. Also wir müssen uns verabschieden vom Christentum, so wie wir es kannten. Wir müssen ein neues Christentum bauen. So, und dieses Christentum muss angesiedelt sein zwischen Theismus und Atheismus. Es muss rational, es muss vernünftig sein, sodass Menschen auch heutzutage es glauben können, ohne sich in so Ecken zu flüchten, wie, naja, ne, dann schalte ich halt meinen Kopf aus, muss man halt glauben oder so, sondern dass man etwas vernünftig. So. Und er hat gesagt, und das finde ich beeindruckend, er hat gesagt, naja, wenn wir uns die Bibel anschauen, dann lassen sich bestimmte Linien immer wieder verfolgen. Und zwar, dass Gott, ne, der Grund allen Seins ist, ne, also dass Gott die Quelle scheinbar ist, die diese Welt, dieses Universum in irgendeiner Weise geschaffen haben, wie wir uns das auch immer vorstellen mögen. In der zweiten, dass Gott der Gott ist, der Potenziale, der Möglichkeiten, also einer, der ermöglicht, und dass Gott die Liebe ist. So. Und das zieht sich durch die ganze Bibel immer wieder durch, so diese drei Linien. Und wenn dem doch so ist, dann können wir doch Gottes Dienst feiern und Gott dienen, ne, um diese Worte dienen wieder zu benutzen, indem wir so verschwenderisch wie möglich lieben, indem wir Gott sichtbar machen durch unsere Liebe zu unseren Mitmenschen. Dann können wir Gott sichtbar machen und ihn dienen, gottesdienstlich dienen, indem wir die Gaben und Talente, die wir mitbekommen haben, benutzen, um anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Und dann können wir, wenn Gott die Quelle allen Lebens ist, dann ist guter Gottesdienst wirklich zu leben. Also wirklich das, was wir geschenkt bekommen haben an Leben, an Möglichkeiten, auch an Sexualität, auch an Nähe, auch an Wut, an Emotionen, an all dem, was zum Leben dazugehört, wirklich zu leben, um Gott die Ehre zu geben. So, und das ist fernab aller komischen, verkruden Sexualmoral oder was uns die Kirche oder sonstige Konfessionen einhämmern wollen. Und darum geht es mir so ein bisschen, das Menschen zu zeigen, dass wir leben dürfen, so wie wir sind. Und dass dazu auch Scheitern und Fehler gehören, dass wir fehlerfreundlich sind. Dass wir, ja, dass wir wirklich das, was wir bekommen haben, jetzt nicht raffgierig, also nicht, ne, ich lebe jetzt, indem ich jetzt alle möglichen Leute ausnutze und es mir so schön wie möglich mache, aber dass wir das, was wir bekommen haben, verantwortlich nutzen, um wirklich zu leben. Das war mir nochmal kurz wichtig einzustreuen, ja.
Fand ich sehr schön, was du gesagt hast. Und das finde ich eben sehr spannend. Und jetzt, um zu deiner Frage zu kommen, in welche Religion, ich glaube, dass man sowas nicht nur im Christentum finden kann, eben dieses, dass man einfach inspiriert ist, sondern dass man das auch in anderen Religionen finden kann. Und warum ich sagen würde, dass ich noch Christin bin, du kannst gern gleich dann sagen, warum es für dich das Christentum ist und nicht was anderes. Für mich ist tatsächlich der einzige Grund, warum ich Christin bin und mich weiterhin als Christin bezeichne, dass ich sage, damit bin ich aufgewachsen. Und das ist einfach so ein Stück weit Pragmatismus, den ich aus Judaistik mitgenommen habe, weil da auch so ein Stück weit ist, ach, jeder soll einfach dabei bleiben, wo er mit aufgewachsen ist. Und ich finde es teilweise, diesen Pragmatismus so ein bisschen, teilweise finde ich ihn unbequem, weil ich es dann auch finde, spannend finde, dass man halt eben diese Option hat, einfach zu wählen. Auf der anderen Seite bin ich aber einfach inzwischen so pragmatisch, dass ich sage so, hey, es ist die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin, in der ich mich wohlfühle, die für mich zu Hause ist. Und deshalb möchte ich, solange es sich okay anfühlt für mich, möchte ich weiter in dieser Sprache sein. Und ich hatte mir schon auch überlegt, gerade eben, aber da kommen wir in unserer Jesus-Folge, warum wahrscheinlich nochmal mehr drum, eben, ich glaube nicht wirklich, dass Jesus Gott ist. Und deshalb hatte ich schon auch überlegt, ob ich zum Judentum vielleicht konvertiere. Da es aber so schwierig ist, zum Judentum zu konvertieren, habe ich dann einfach gesagt, nee, ich glaube, diesen liberalen Glauben, dieses positive, liebende Gottesbild, das ist für mich gerade eher noch derzeit im Christlichen zu finden, eben weil zum Beispiel jetzt das Judentum hier in Deutschland eher orthodox geprägt ist. Was nicht heißt, dass das alles ist, was Juden in Deutschland glauben. Es gibt ja da verschiedene Jüdinnen. Aber für mich ist es halt eben derzeit einfach, dass ich gesagt habe, die christliche Sprache ist die, mit der ich aufgewachsen bin und aus der ich doch noch positiv Sachen rausziehen kann, weswegen ich mich weiterhin damit identifiziere, auch wenn ich nicht weiß, was ich Weihnachten und Ostern machen soll, weil das für mich nicht wirklich Feste sind, die ich feiern würde. Genau.
Ja, lustig. Also meine Begründung schließt sich jetzt noch ein bisschen wahrscheinlich an deine an. Also erstmal, ich bin hier geboren, so, ne? Und ich bin in einem christlichen Land aufgewachsen, so. Also die Chance, dass ich Christ werde, ist in Deutschland weitaus höher als beispielsweise im Irak oder in Saudi-Arabien oder so. Also von daher ist das schon mal eine kulturelle und gesellschaftliche Disposition, der ich mich schwer erwehren kann. So. Jetzt habe ich aber natürlich auch im Theologiestudium nicht nur das Christentum gelernt, sondern natürlich auch mich mit anderen Religionen beschäftigt. Der Grund, warum ich Christ bin, ist, dass diese drei Dinge, die ich eben genannt habe, Gott ist die Quelle allen Lebens, Gott ist die Liebe selbst und Gott ist die Quelle aller Potenziale, das finde ich im Leben Jesu Christi am deutlichsten wieder. Also das wird mir am deutlichsten Und ich spreche jetzt nicht vom Tod oder der Interpretation des Todes oder der Frage irgendwie der Göttlichkeit Jesu oder so, das ist jetzt mal komplett ausgeklammert, sondern in dem, wie Jesus Christus auf dieser Welt gewandelt ist, wie die Leute ihn erinnert haben, was sie für wichtig von ihm behalten haben und niedergeschrieben haben, das konzentriert für mich diese drei Punkte am deutlichsten. Ne? Also wenn Jesus Christus Wasser in Wein verwandelt, jetzt mal abgesehen davon, ne, das Wunder sind nochmal ein anderes Thema oder so, ne? Aber das bezeugt doch, jetzt ist gerade wichtig zu feiern. Jetzt ist gerade wichtig, dieses Leben auszukosten. So, ne, wenn Jesus Christus zu den Sündern sagt, ne, den anderen, die sie steinigen wollen, ne, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. So, das zeigt doch eine Liebe zu den Menschen. Eine Relativierung von diesem ganzen gesetzeskonformen Scheiß, den wir so viele Jahre hatten, immer wieder neu reproduziert haben. Ne, wenn Jesus Christus ne, Leute heilt und zeigt, ne, guck mal, welche Potenziale habt ihr in eurem Leben eigentlich selber, ne? Also den Typen, der da runtergelassen wird, ne, und wo er sagt, nimm deine Barre, steh auf und geh, hat für mich weniger mit einem Wunder zu tun, sondern hat für mich etwas mit der Sichtung von Potenzialen zu tun. Digga, du kannst gehen. Also nimm jetzt mal deine Barre und geh auch. So, also da merkst du, für mich persönlich im Leben Jesu Christi werden diese drei Aspekte Gottes, die ich spüre, auch in meinem eigenen Leben am deutlichsten. Deswegen bin ich überzeugter Christ.
Ja. Cool. Spannend.
Spannend. Ja, ah, wir merken schon, wir werden noch einige spannende Folgen haben, glaube ich. Mich interessiert jetzt schon unsere Diskussion über Jesus von Nazareth oder Jesus der Christus oder wie wir ihn dann auch festhalten werden. Genau. Wir kommen zum Ende, ne? So ein bisschen.
Ja, wir kommen zum Ende. Ich glaube, die Zeit ist auch schon gut gefüllt mit vielen spannenden, anregenden Gedanken. Von dem her, glaube ich, habe ich nicht mehr wirklich viel hinzuzufügen. Außer, dass wir noch keine Fragen eingesendet bekommen haben, um jetzt irgendwie noch persönliche Dr. Sommer-Fragen zu beantworten. Aber das kommt vielleicht auch einfach im Laufe der Zeit.
Genau, also seid euch nicht zu schade, schreibt uns gerne an über Instagram. Das ist einmal kopfvollbunt oder ein Spunk. Ihr könnt uns gerne eure Fragen schicken und wir werden gerne darauf in der nächsten Podcast-Folge dann auf jeden Fall reagieren. In diesem Sinne, aber erstmal glaube ich von uns beiden, alles Gute, einen schicken Tag und seid gesegnet.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Unglaublich. Der Podcast zwischen Dekonstruktion und Glaube.